Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Ein 2:1 Sieg in Augsburg, den nach Halbzeit 1 vermutlich keiner mehr erwartet hatte, bringt Hannover 96 neben den Punkten 13, 14 und 15 auch den 6. Tabellenplatz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Wir nehmen heute am Montag auf, machen wir ja selten, und wir nehmen tatsächlich zu einer noch selteneren, zu einer unchristlichen Uhrzeit auf, 13.30 Uhr. Aber ich freue mich sehr, dass an seinem Geburtstag der Tobi Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Hallo Tobi Krause von 96freunde.de, ich grüße dich.
Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße dich auch.
Tobi, herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege, damit es alle hören. So schön, dass du an diesem Tag die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder wie lange wir auch brauchen, Zeit gefunden hast, um mit mir über dieses Spiel zu sprechen.
Ja, das ist ja andersherum, weißt du, das ist ja für mich das größte Geschenk, dass du die Zeit hast heute mit mir.
Ach, es geht runter wie Öl. So viel Harmonie hier, es ist ein absolutes Träumchen. Lass uns gleich anfangen, direkt mit der ganzen Geschichte vom letzten Samstag, 15:30 in Augsburg. Und es war das Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, 8. gegen 9. oder 9. gegen 8. Zwei Mannschaften, die man vielleicht nicht zwingend zu diesem Zeitpunkt der Saison da oben erwartet hatte. Ich glaube, Breitenreiter war es, der sogar davon sprach, ja, das sind die beiden, die als Absteiger Nummer 1 gehandelt wurden, und jetzt stehen wir in der oberen Tabellenhälfte. Tobi, kam tatsächlich so ein bisschen überraschend, dass dieses Spiel eher eins ist, wer macht doch mal den Anschluss nach oben, als wer verliert komplett den Anschluss und steigt ab?
Zumindest in Bezug auf die Heimmannschaft, ja. Das ist ganz klar. Die waren für mich auch eher ein Team, das weiter unten anzusiedeln ist. 96 natürlich nicht, wobei das stimmt ja nicht. Die habe ich ja auch relativ weit unten getippt. Also von daher, ja, das war schon ein Spiel. Augsburg als 8., 96 als 9. Jetzt müssen wir natürlich sagen, 96 ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Wir hatten letzte Woche ja drüber gesprochen. Ne, 4 Spiele nicht gewonnen. Das war dann schon so ein kleines richtungsweisendes Spiel. Vor allem, wenn du jetzt Wolfsburg im Pokal, klammer ich mal aus, aber dann nächste Heimspiel mit Dortmund, musst du auch nicht unbedingt gewinnen. Also von daher war das ein wichtiges Spiel auch bei 96, um nicht, ja, Gefahr zu laufen, unten rein zu rutschen. Und ich fand, dementsprechend haben sie auch begonnen. Wollen wir es mal so sagen? Also ich schieb's mal auf Angst.
Es wäre zumindest der Versuch einer Erklärung. Vielleicht lag es aber auch an der Aufstellung. Also wir müssen mal gucken. Ja. Wir vergleichen das natürlich mit dem Frankfurt-Spiel. Das war ja das letzte Spiel vor diesem Spiel in Augsburg. Und Hübner hat den Weg nicht wieder in die Startelf gefunden. Dafür dann mit Anton und Sané zwei Innenverteidiger neben Ostrzolek und Korb oder zwischen Ostrzolek und Korb. Dann wurde Fossum für Bakalov getauscht und Bebu und Jonatas kamen rein und dafür ging Füllkrug raus. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber es müssten wieder 11 Spieler sein, wenn mich nicht alles täuscht. Diese Hübner-Geschichte, Tobi, lass uns vielleicht hinten anfangen.
Ja.
Schon irgendwie verständlich, oder?
Also, hatten wir drüber gesprochen, ne? Dass wir Florian Hübner nicht so stark empfunden hatten, und ich meine auch, dass wir hier in der Runde uns relativ einig waren, dass man es mal probieren könnte mit dem Waldemar Anton in der Innenverteidigung. Und ich fand, das hat auch ganz gut funktioniert, wobei natürlich in der Anfangsphase ein Angriff ums andere, um auf den nächsten folgte, auf unser Tor. Aber in der einen Szene, da, ich weiß gar nicht, welcher Augsburger da in den Strafraum eindringt und Waldi ihn, ja, einholt, weil er schneller ist als Hübner und gerade noch so den Fuß rankriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Augsburger das war.
Finn Bogason, nach 6 Minuten war das.
Siehst du, genau, da hätte es auch schon schnell 1-0 stehen können. Also wir hatten da so ein paar gefährliche Szenen. Schauner wirkte auch nicht immer ganz sicher. Also sie waren irgendwie durch die Bank weg verunsichert und wir haben das Zentrum tatsächlich komplett aufgegeben. Also weder im Aufbau noch in der Defensive hatten wir überhaupt Zugriff im Zentrum. Schwegler nicht, Fossum, puh.
Auch nicht. Sagen wir, wie es ist, auch nicht.
Also gar nicht. Also ich meine, talentiert, ich halte den ja auch für wirklich einen guten Fußballer und habe immer gesagt, in der ersten Liga kommt er besser zum Tragen. Ja, ich habe anscheinend keine Ahnung, weil das war gar nichts.
Zumindest nicht gegen Augsburg besser zum Tragen gekommen.
Boah, schlimm.
Bakalorz, also nein, anders gesagt, Fossum reinzunehmen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das schrieb sich diese Woche durch die Zeitung in die Mannschaft. Also ich weiß gar nicht, wie man auf einmal auf Fossum wieder kam. Ich glaube, Breitenreiter hat es irgendwie so angedeutet am Anfang der Woche, dass er ganz gut trainiert ist und dass er an Fossum glaubt oder irgendwie sowas. Ich habe den ja zweimal gesehen diese Saison bei der U23. Das ist 4. Liga. Auch da war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah, gucke mal, der Fossum, der leuchtet hier über die anderen 10 Spieler, wie der technisch großartigste Fußballspieler der Welt. Ich habe es nicht so ganz verstanden, dass er ihn reingenommen hat. War es, also, dass man Bakalorz mal rausnimmt, um ihm einfach mal auch vielleicht ein bisschen Ruhe zu geben und ein bisschen aus dem ganzen Rhythmus rauszunehmen, kann ich immer voll und ganz verstehen. Nicht, dass er schlecht gespielt hätte, um Gottes Willen, Bakalorz ist einer meiner Liebsten. Aber Fossum, warum nicht Schmiedebach? Der war noch nicht mal im Kader.
Tobi, ist das finde ich heftig im Übrigen.
Ja, ist diese Schmiedebach-Geschichte, ist das irgendwie...
Also, ich will mal so sagen, Fossum, wenn der jetzt, wenn das so weiterginge, was in Wolfsburg ja schon wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber wenn das so weiterginge, dass der Schmiede nicht im Kader ist und Fossum dafür auf der Bank oder sogar in der Startelf steht, dann ist das eine persönliche Geschichte. Also Manuel Schmiedebach ist natürlich auch ein Charakter, mit dem man sich als Trainer auch mal schwer tun kann. Das erging ja nun schon einigen Trainern so. Das wäre also gar nicht neu. Aber grundsätzlich wäre das wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Und Ivar Fossum, also du kannst natürlich sagen, der ist spielstark, der ist technisch versiert, alles wunderbar. Aber das hast du doch eigentlich mit dem Schwegler schon. Du hättest, also für mich war es nicht nachvollziehbar, Ivar Fossum in der Startelf zu bringen. Den brauchst du oder den kannst du bringen, wenn er neben sich einen hat, der aufräumt. Und den hatte er halt nicht. Und so war er völlig aufgeschmissen, körperlich nicht präsent. Ich glaube, in einer der Matzak-Wette hat er sogar eine 6 bekommen. Ja. André stimmte dem ja auch vollumfänglich zu. 6 wäre natürlich immer hart, ne? 6 ist wirklich, ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, da hat man gesagt, wir geben keine 6 mehr. Aber es stimmt schon, es war halt gar nichts. Also da war wirklich überhaupt nichts Positives an seinem Auftritt. Und ich glaube, auch so schnell kommt er nicht mehr in die Startelf.
Wurde tatsächlich...
Was nicht schlimm ist, ja.
Ja, nee. Also ich hätte mich auch irgendwie gefreut, wenn er da gut einschlägt und sein feines Füßchen, was er ja definitiv hat, irgendwie so ein bisschen zum Glänzen bringen kann. Aber machen wir uns nichts vor. Das war erste Halbzeit. Also ich habe mir das noch mal ein bisschen hier notiert. Wir hatten noch einen Fernschuss von Gregoritsch, den Schauner so ein bisschen so abprallen lässt, wo er so die Fäuste hochreckt. Der flattert auch, das ist alles gar nicht so leicht. Aber okay, der war halt gehalten. Harnik hatte noch eine Kopfballchance, da hatte Bebu die Flanke gegeben, das war so das Einzige, was Hannover gemacht hat, das war nach 20 Minuten und sonst war es nur Augsburg, die
da wurden wir besser übrigens, ne? Also die ersten 10 Minuten haben die Augsburg, glaube ich, schon 5 Schüsse auf unser Tor gehabt, hatten 5:0 Ecken. Die sind ja angerannt wie die Irren, die haben uns so den Schneid abgekauft, so musst du auftreten als Heimmannschaft, ne? Du kommst auf den Platz, der Gegner ist noch gar nicht richtig da, da hast du schon 3-mal auf sein Tor geschossen und ich fand die ersten 10 Minuten wirklich furchtbar. Und so ab der 20. witzigerweise wurde es besser und wir waren eigentlich relativ gleichwertig, als dann auch das 1:0 fiel. Das fiel also in einem völlig irren Zeitpunkt, weil die ersten 10, 15 Minuten kriegten wir kein Bein an Boden. Da hätte es gut und gerne 2-3-0 stehen können, aber dann bekamen wir besser Zugriff und dann kriegen wir so ein blödes Tor.
Ja, blödes Tor. Und da hast du die Überleitung wahrscheinlich schon perfekt vorbereitet. Es war Gregoritsch, der läuft. Und Korb geht nicht drauf, sondern lässt ihn so ein bisschen kommen. Er wollte ihn wahrscheinlich spätestens kurz vorm 16er, hoffe ich zumindest, dass er jetzt nicht noch gesagt hat, Herr Gregoritsch, kommen Sie doch noch mit in 16er. Können wir vielleicht da nochmal gucken, ob wir einen Elfmeter rauskriegen. Er wollte ihn vermutlich kurz vorm 16er stellen. Hat sich Gregoritsch gesagt, auch 20 Meter ist eine schöne Distanz, halte ich mal drauf. Und dann hält Korb den Fuß dazwischen. Also grundsätzlich kann man das Korb ja nicht vorwerfen. Er muss den Schuss versuchen zu blocken. Dass es so kommt, wie es gekommen ist, ist ärgerlich, oder? Oder macht Korb was falsch?
Also Korb war auch nicht ganz sicher, was jetzt so passiert und was er machen soll. Er hat sich ja auch kurz vor dem Schuss mal kurz nach rechts orientieren wollen, weil er den Pass erwartet hat. Der kam dann nicht. Dann kam er wieder zurück. Er stellt ihn aber halt nicht richtig. Er ist zu weit weg von Gregoritsch und das darf halt, also du musst den schon versuchen zu stellen in meinen Augen. Also mir ist halt zu viel passiv. Du hast es ja auch angedeutet. Hat ihm da ein bisschen Geleitschutz gegeben. Ja, den Fuß reinstellen. Ja, klar, also... Es ist, am letzten Endes ist es total unglücklich, wie das dann das Tor fällt. Schauner dann auch ein bisschen weit vielleicht vor seinem Kasten oder ein bisschen handlungslangsam. Torwartfehler, so wie André zum Beispiel sagte, weiß ich nicht, sehe ich da jetzt eher nicht. Aber für mich war Korb viel zu passiv. Auf der anderen Seite, ich meine, gut, jetzt zieht Gregoritsch auch... Korb ist da auch nicht zu Hause, also hätte auch Unterstützung gebrauchen können, ja. War da auch relativ allein auf weiter Flur gegen Gregoritsch, da kommt vieles zusammen. Ich fand Korb nicht ganz glücklich in der Situation, ich fand auch Czauner nicht ganz glücklich in der Situation, aber solche Gegentore kriegst du halt auch.
Ja, es ist ärgerlich. Also ich hatte es nochmal zurückgespult und geguckt, Czauner stand ungefähr 3 bis 3,5 Meter vorm Tor. Ich glaube aber alles okay,
weiter. Dann ist es ein Torwartfehler. Also ich hatte schon gedacht, der stand ein bisschen weiter vor dem Tor, weil er überhaupt nicht die Anschalt machte, zurückzugehen.
Ja, aber er schlägt halt auch nicht über ihm ein, sondern noch nach hinten versetzt. Also es ist auch nochmal so 3 Meter ungefähr neben ihm dann und genau unter die Latte. Also
da kannst du dann auch, ja, ist schwierig.
Ich fand es auch, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich würde sagen, das ist, und ich bleibe dabei, das habe ich in der einen oder anderen Diskussion am Wochenende dann auch schon gesagt, es ist kein Torwartfehler. Es ist schön, wenn er den irgendwie mit den Fingerspitzen über die Latte lenkt. Wenn er, oder er kriegt ihn nicht, weil er, das war das Wort, was du gerade auch gesagt hast, nicht handlungsschnell genug ist. Ich hatte das Gefühl, oh Mensch, da fliegt ja schön der Ball. Ach, jetzt muss ich mich auch noch bewegen. Also es fehlte so dieser Bruchteil einer Sekunde, aber ganz ehrlich, wer von uns schon mal in einem Tor gestanden hat bei einem Bundesligaspiel und da schießt einer, ich weiß nicht, wie doll Grigoritsch schießt, ob das 80 km/h sind, 60 oder 100, es wird auf jeden Fall nicht langsam gewesen sein und dann brauchst du halt einfach, ja, diese kleine Schrecksekunde, die in so einem Fall wahrscheinlich einfach viel, viel zu lange ist. Ich glaube, es gibt Torhüter in der Bundesliga, den halten, auch wenn vielleicht der eine, an den ich gerade denke, aktuell verletzt ist, aber dem würde ich zutrauen, dass er da irgendwie, ja, mit den Fingerspitzen noch rankommt. Aber
der wird gesteinigt in der Presse, wenn er den nicht hält.
Wahrscheinlich. Aber andererseits, ja, von 18 Bundesliga-Torhütern halten den auch nicht 17. Also das darf man wahrscheinlich auch nicht erwarten oder nicht sagen.
Das ist recht. Aber da haben wir halt einfach nur eine mittelmäßige, ja, Besetzung. Das müssen wir halt auch so sagen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Er hält die Bälle, die er halten muss, in der Regel. Manchmal hält er auch welche, die er nicht halten muss, weil er angeschossen wird. Dann geht einfach mal der ein oder andere durch, den er halten kann. Das ist dann einfach so, aber das ist kein Drama. Also da haben wir jetzt keine Baustelle, wo wir sagen müssen, oh, jetzt muss der Esser ins Tor. Nein. Auch wenn er noch eine unglückliche Szene hatte.
Ja, komm, dann sprechen wir direkt drüber. Erzähl, was passiert
ist. Nein, also, naja, ich würde mal vorsichtig ausdrücken. Also, man muss uns so sagen, die Augsburger haben ja wirklich alle Anspielstationen zugestellt, wenn Philipp Czauner einen Abschluss machen wollte, einen Abschlag machen wollte. Abstoß heißt das, entschuldige bitte. Haben die ja alles zugestellt. Der hatte weder kurz, hatte noch lang hatte der, gut, lang kann er gar nicht, noch im Mittelkreis hatte der irgendeine Anspielstation. So dass er immer gucken musste, wo spiele ich den Ball jetzt hin. Hat ihn gern auch mal kurz rausgespielt, links, rechts, oder halt auch mal ins Tor aus. Ja, also das ist natürlich auch so eine Szene, die ganze Mannschaft war verunsichert, die rennen dir da die Bude ein,
ja,
und dann verhaust halt mal so ein Ding. Ob er jetzt ins Seiten ausgeht beim hohen Abschlag, den du verhaust, oder so ein Ding, meine Herren, ich habe da schon Schlimmeres gesehen. Also das ist nicht dramatisch.
Ja, es ist nicht dramatisch, aber
das zweite. Witzig war seine Erklärung. Er wollte unbedingt, ja, mal zu YouTube, ja.
Genau. So werden aus 3 Aspekte, die ich noch dazu sagen wollte, nur noch 2. Der eine Aspekt ist, hätte er den Abschlag so gemacht, dass er innerhalb des Strafraums ins Aus geht, hätte er wiederholen dürfen. Der ist aber, ja, außerhalb des Strafraums gewesen und dann erst ins Ausgerollt. Deshalb war es Ecke, die dann später nichts eingebracht hat. Und das andere, du hast es gerade angesprochen, dieses, ja, wie befreien wir uns? Es ist ja schon fast, wie befreien wir uns? Es ist kein Vorteil, wenn wir Flachabstoß haben, sondern es ist ein Nachteil aktuell. Das war schon in Gladbach ganz, ganz extrem. Da habe ich ja ungefähr auf Höhe des 5-Meter-Raums gesessen, auf der Gegengeraden oder Haupttribüne, keine Ahnung, was das in Gladbach war. Da hat man das ganz, ganz doll gesehen. Unsere beiden Außenverteidiger oder Innenverteidiger oder wer auch immer da gerade dafür zuständig ist, meistens war es ja Sané und, ja, wahrscheinlich Anton, also eher die Innenverteidiger, die ziehen sich dann tatsächlich bis zur Auslinie zurück, um den Ball zu kriegen. Der Gegner ist aber, naja, zumindest nicht ganz dumm und stellt die dann halt gnadenlos zu. Und dann, ja, dann machen wir aber trotzdem, also man zieht ja dadurch schon 2 Stürmer weg. Dann müsste man doch eigentlich in den sonstigen Bereichen des Feldes genug Platz haben. Hat man aber nicht. Man spielt dann trotzdem diese riskanten Pässe zu Sané und Anton, die ja fast an der eigenen Eckfahne stehen. Und so wird aus einem Abschlag, auf einmal stehst du komplett gepresst in der eigenen Hälfte, fast schon an der Grundlinie.
Das hatten wir ein und das andere Mal, ne?
Ja, ja,
das hatten wir jetzt nicht nur einmal. Also
gegen Frankfurt nicht so oft.
Kriegt den halt auch nicht so weit. Das ist ja das
Problem. Ja. Naja, dann soll er es üben, verdammter Inzucht. Also das verstehe ich nicht. Also weiß ich nicht. Irgendwie. Und das geht irgendwann, wird das die Saison auch noch in die Hose gehen. Bin ich fest von überzeugt, dass das irgendwann in die Buchse geht.
Dann soll er lieber immer ins Ausspielen. Aber dann ins Tor aus.
Zwölfmal im Strafraum ins Aus, wenn der 1-0 führst. Wirst du bestimmt der größte Freund der Bundesliga.
Ja, aber das war sehr schön, oder?
Ja.
Das wäre mal eine taktische Maßnahme. Die hat noch keiner gebracht. Wart nicht so lange mit deinem Abschluss, sondern spiel einfach in Seiten aus.
Und dann hast du wieder 30 Sekunden Zeit. Und wieder 30 Sekunden Zeit. Ja, so machen wir das. Dortmund 1-0 führen und dann machen wir 90 Minuten nichts anderes. Das wird ein Feingenügen.
Nein, das wird natürlich gar nichts. Aber das ist halt fußballerisch, ne? Ist ja nicht so der. Aber es ist doch nicht schlimm, mein Gott. Also da müssen eben die anderen Mitspieler halt unterstützen und da fehlt es halt so ein bisschen.
Ja, irgendwie. Also das regt mich immer so ein bisschen auf. Gegen Frankfurt war es nicht so schlimm, aber jetzt gegen Linksburg, Gladbach und dann in Augsburg wieder hat mich das zweimal.
Ach, was denn, darf ich mal anbieten, ne? Also auch Fossum kann man einen Schritt Richtung Torhüter gehen.
Ja, also ich weiß natürlich auch nicht, was ich hoffe zumindest, dass es da ganz klare Absprachen gibt innerhalb der Mannschaft oder vom Trainer vorher, wer sich wohin zu begeben hat, wenn so ein Flachabstoß ist. Aber irgendwie, also ich weiß auch nicht, das irritiert mich. Nee, komisch.
Ja, das war auch nicht so doll. Ich meine, grundsätzlich war mit unseren Abspielen nicht so richtig viel nicht so richtig viel in Augsburg los. Also wir hatten gerade mal 61%. Ja, das ist ja auch eine schlimme Quote. Also machen wir uns da mal nichts vor.
61 nur?
Ja.
Alter, das tut schlimm. Ja echt weh. Aber so sah das halt. Aber
das sah man auch, du.
Ja, genau. So sah das die erste Halbzeit auch aus. Es war wirklich schwerste Kost und es hat wenig Spaß gemacht. Du hast gesagt, okay, man wurde dann so ab der 20. langsam besser. Aber halt, ich glaube, die Betonung liegt wirklich auf langsam. Ja, und zur Halbzeit waren wir alle froh, dass dieses Spiel zu Ende, also dass diese Halbzeit zu Ende war.
Und dass es nur 1-0 ja. steht.
Und das war am Ende das, was die Augsburger vielleicht so ein bisschen den Arm versaut hat. Denn zweite Halbzeit hat Augsburg nicht mehr so hoch gepresst und nicht mehr so hoch gestanden und nicht mehr so viel Alarm gemacht. Ich weiß nicht, ob das konditionelle Gründe waren oder ob sie einfach dann gesagt haben, ja, wir können jetzt hier auch einen Gang rausnehmen, was natürlich fahrlässig ist, wenn du 1-0 führst. Aber sie haben es zumindest gemacht oder Hannover kam besser ins Spiel, was sicherlich...
Und 19 hat auch umgestellt, hat
genau.
gewechselt. Also das wurde dann schon besser mit den Umstellungen und mit den Wechseln wurde das Spiel nicht schlechter, sag ich mal.
Nenn die Namen. Bacalords kam für, und ja. da sind wir dann auch bei der zweiten Note 6 in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, Karaman, der hatte auch eine 6 gekriegt, wie Fossum. Erste Halbzeit auch Totalausfall, also wirklich Totalausfall gewesen, und wir haben ihn ja hier letzte Woche auch, und Tim hat das auch gemacht, und ich glaube, du hast auch nette Worte gefunden für ihn.
Ja.
Hat er erneut nicht bestätigt, eure netten Worte, muss man leider so sagen.
Hat er jetzt in dem Spiel nicht, erneut finde ich ein bisschen hart jetzt übrigens. Ich möchte nochmal sagen, letztes Jahr, wenn nicht sogar am Ende, zumindest war er lange Zeit unser Topscorer.
Ich habe das nur auf Frankfurt bezogen.
Ja, auch, ja, also er ist momentan nicht besonders in Form. Nein. Ich will es mal vorsichtig formulieren.
So und kann man das.
Das, was er eigentlich gut kann, nämlich Spielübersicht und das Spiel auch mal schnell machen, das kommt überhaupt nicht, weil er kriegt die Bälle gar nicht. Weil ein Gegner ist irgendwie schneller im Kopf, schneller am Ball. Und wenn er ihn da nicht kriegt, dann legt er ihn auch mal dämlich. Das haben wir in dem Spiel auch gesehen. Also da war auch schon eine Menge Frust im Laufe der ersten Halbzeit dabei bei ihm. Und das war auch ein gebrauchter Tag, den aber nicht nur er alleine hatte. Also deswegen, ich will den Stab da nicht brechen. Auch Jonathas gefiel mir gar nicht.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Sagen, aber der hatte noch seine große Szene oder seine großen Szenen noch deutlich später, das stimmt. Von daher, das war, also eine 6 finde ich auch da hart, obwohl ich fand den noch einen Tick besser, als ich ihn bei Fossum fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist er mir auch nur mehr aufgefallen, weil er auch mal diese Zweikämpfe ein bisschen drüber hatte, das kann natürlich auch sein. Aber ja, das war natürlich wenig, das stimmt. Und Bacalords hat das dann schon stabilisiert im Zentrum, das muss man auch mal so sagen. Ja, sicherlich hat Augsburg vielleicht auch im Kopf gesagt, Mensch, die haben wir im Sack und das hatten die uns ja auch, das kann man schon sagen. Und aber Marvin Bacalords hat gezeigt, wie wichtig er doch für das Gesamtkonstrukt der Mannschaft ist. Und den darfst du eigentlich gar nicht mehr draußen lassen, egal wie der spielt.
Das ist es. Ja. Vielleicht noch ganz kurz abschließend zu Kenan Karaman. Eine Passquote von 67% bei 9 gespielten Pässen, 15 Mal den Ball gehabt und 15% Zweikampfquote, 3 Mal Foul
gespielt. Bitte lass mich das zurücknehmen. Er war doch so schlecht. Okay.
Er war halt auch echt dann gar nicht so gut. Fossum kommt auf insgesamt 36 Ballkontakte, 30 Pässe gespielt, Quote 73%, Zweikampfquote bei 43. Also ja, der hatte natürlich, durfte noch weiterspielen in der zweiten Halbzeit, als wir dann auch besser wurden. Davon profitiert er bei diesen Werten sicherlich auch. Er ist ja dann erst in der 64. für Füllkrug, Mann des Tages, ausgewechselt worden.
Wahnsinn.
Ja, komm, jetzt lass uns über die zweite Halbzeit sprechen und das machen wir gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Halbzeit 2 wurde dann deutlich besser beim Spiel Augsburg gegen Hannover 96. Es war, wie eben angesprochen, Bacalords, der eingewechselt wurde für Karaman und auch Bebu, den ich in der ersten Halbzeit wie alle relativ blass fand, nahm dann tatsächlich Fahrt auf. Er hatte noch so einen Fernschuss aufs kurze Eck, irgendwann kurz nach der Halbzeit, und dann war es die, jetzt muss ich gucken, 76. Minute, da war dann halt auch schon Füllkrug logischerweise im Spiel für Fossum. Der Trainer hat interessant gewechselt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Füllkrug im Spiel, Flanke, Korb, und dann war es irgendwie so Jonatas, der glaube ich so einen Seitfall-Fallrückzieher machen wollte, über den Ball holzt, und Fülle, der auch selber über den Ball holzt. Wir haben ihn hier böse kritisiert die letzten Tage und Wochen. Und
was das hat er da bestätigt in der ersten, in der grandiosen Ballannahme?
Aber
ja, dann bleibt er in der Situation und knallt ihn einfach mal rein.
Und das ist es. Das war gut, das war wirklich gut.
Das war gut, ja.
Und war es Hand, Tobi, war es Hand? Nein. Muss man eine Hand geben, kann man über Hand reden?
Ach, nein. Also wirklich nicht, das ist eigentlich, da muss man ja Mitleid mit dem Jungen haben. Das ist eigentlich ganz egal, wo, an welches Körperteil der geht, so wie der da, muss der froh sein, dass der nicht fällt und sich noch was bricht. Nein. Also da kannst du auch nicht von Absicht oder sonst irgendwas in der Körperfläche vergrößern oder irgendwie, das sah so stokelig aus, sein Versuch des Volley-Schusses, dass man da einfach, selbst wenn er an Arm springt, meine Herren. Also nein.
Es hat sich auch keiner beschwert.
Das ist Armbar. Ich glaube, sowas war Brust. Also irgendwie so ein Teil Brust.
Ja, sah auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Ich glaube, man hätte sich nicht zwingend beschweren dürfen, wenn der Schiri sagt, du hast den Ball mit der Hand gestoppt. Das war ja irgendwie, die Konsequenz war ja, dass der Ball zwischen Brust und Hand so ein bisschen Arm eingeklemmt war für den Bruchteil einer Sekunde, was Füllkrug dann halt mit Arme weg ganz schnell wieder gelöst hat. Und dann war er der, du hast es gesagt, er bleibt in der Situation, er bleibt in der Szene, gedankenschnell, und dann holzt er das Ding rein. 1-1. Ich habe jetzt 3 Zusammenfassungen von dem Spiel gesehen und habe es natürlich auch live gesehen. In den 3 Zusammenfassungen habe ich, glaube ich, 2-mal gehört, der verdiente Ausgleich. Hattest du das Gefühl auch im Live-Spiel?
Nein. Also, entschuldige die Lache. Nein, überhaupt nicht. Nee. Also von den Spielanteilen, wir wurden stärker, ne? Das ist ganz klar. Aber wir haben uns von einem Niveau gesteigert, das so dermaßen schlecht war, dass man eigentlich schlechter auch nicht spielen konnte. Und so war es natürlich dann so, dass Augsburg, du hast es ja auch gesagt, es wirkte so, die hätten einen Gang zurückgenommen oder in die Mitte davon, ne? Wir waren auch ein bisschen besser im Spiel. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das angedeutet hätte. Wir waren ja jetzt nicht auf dem Weg, einen Schuss nach dem anderen. Wir hatten am Ende auch nur 2 Ecken. Im gesamten Spiel, wie gesagt, 5 hatten die Augsburger schon in den ersten 10 Minuten, also das spricht ja alles nicht unbedingt dafür, dass wir da verdient in irgendeiner Art und Weise einen Ausgleich erzielt hätten, wobei man sagen muss, dass wir dann bei Torschüssen fast aufgeholt haben am Ende des Spiels, sodass wir, wie gesagt, besser wurden, der Ausgleich trotzdem zumindest glücklich fiel, ich würde es mal so sagen.
Ja, also ja, ich hatte, ein Kumpel von mir hat geschrieben, ich glaube, das war Ende der ersten Halbzeit, kurz nachdem irgendwie das 1-0 für Augsburg gefallen war, so langsam kriege ich Panik, und eine Stunde später war die dann halt auch weg, aber ich weiß nicht, ich hatte noch von dieser ersten Halbzeit, glaube ich, so einen weg, so einen Schaden, dass ich auch nie daran denken konnte, dass man das irgendwie verdienen könnte, hier noch zu gewinnen, aber ich fand, man hat dann noch 2 große Chancen gehabt. Die eine müssen wir jetzt ansprechen. Die zweite war dann das 2-1. 83. Minute. Bebu gewinnt an der Mittellinie oder kurz vor der Mittellinie in der eigenen Hälfte einen Zweikampf, stochert also mit dem Ball rein, bringt den Ball zum eingewechselten Bakalorz, und der spielt den traumhaften Pass durch die Schnittstelle der Viererkette, und dann laufen Jonatas und Füllkrug alleine aufs Tor zu. Rechts war sogar noch einer. Tobi, ich bin, möchte ich behaupten, großteils ein ausgeglichener und entspannter Mensch, der sich auch beim Fußball so weit unter Kontrolle hat, dass er, wenn er mal ein Schimpfwort sagt, das fast schon berechnend sagt. Also ich verliere mich da seltenst in kompletter Eskalation. Wenn es nicht mein Fernseher gewesen wäre, hätte ich kaputt gemacht. Wie kann man in so einer Situation daran denken, diesen Ball alleine aufs Tor zu schießen? Ich meine, da steht kein 1,20 Meter 12-jähriger Torwart im Tor, da steht ein Bundesliga-Torwart im Tor, der jetzt auch nicht der allerschlechteste ist, der Hitz. Und dann, Füllkrug ist sowas von komplett frei. Der hatte schon das eine Tor gemacht, das 1-1. Wie kann man da so egoistisch sein, dieses Ding selber reinzumachen? Ich verstehe, es sind Stürmer, die wollen immer selber treffen, bla bla bla. Ich war so sauer.
Also da nicht. Darf er nicht.
Nee, mir fehlten wirklich, stinksauer war ich, dass er da sowas Dummes und Egoistisches macht.
Das war ich auch. Also auch wenn er ihn reingemacht hätte, wäre es die völlig falsche Entscheidung gewesen, hätte man drüber sprechen müssen, damit eben sowas nicht passiert, wie es dann passiert ist. Denn die, wie gesagt, die sind dann fast schon zu dritt vorm Tor, zumindest ist Füllkrug links, der schiebt den nur noch rein. Der muss gar nicht, der schiebt den rein. Wenn er den Ball kriegt, schiebt er ihn rein. Und Jonatas, hat der überhaupt geguckt? Also ich glaube, er hat geguckt, er hat es aber dann ignoriert. Das macht es ja fast noch schlimmer.
Die sind vier Sekunden, sind die zusammen aufs Tor zugelaufen. Ja, einer links, einer gemacht. Mitte. Das, ja. das wird er gesehen haben. Und Fülle traue ich auch zu, dass er Jonatas das schon auf diesen 30, 40 Metern zum Tor mindestens dreimal gesagt hat, hier stehe ich, hier spiel mal rüber, Junge. Kann er sich nicht rausreden. Ich hoffe, und das müssen wir dann ja auch mal ansprechen, Füllkrug hat nach dem Spiel relativ deutlich gesagt, wir sind zu egoistisch. Oder wir waren zu egoistisch. War natürlich klar, worauf sich das bezogen hat. Das hat sich nicht auf Czauna oder sonst irgendwen bezogen, sondern ganz klar an seine Stürmerkollegen Jonatas. Dass er recht hat, braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ist es was man in so einem Moment öffentlich äußern sollte? Oder ist das was, wo man dann Montag nach dem Auslaufen, vielleicht den Mitspieler nochmal zur Seite nimmt oder wenn das nicht hilft, den Trainer anhaut, dass er den Mitspieler zur Seite nimmt.
Der Trainer wird es getan haben, auch schon. Also direkt nach dem Spiel denke ich in der Kabine und wird es auch bei der Spielanalyse tun. Aber bei Niklas Füllkrug brauchen wir nicht über, also das kommt in die gleiche, oder kommt das im gleichen,
Er trägt das Herz auf der Zunge.
So kann man sagen. Ich versuche gerade das vorsichtig zu formulieren, deswegen stockere ich hier jetzt so rum. das kommt aus der gleichen Emotion heraus wie diese ganzen Aussagen, die er die Fans getroffen hat. Und das passt ganz gut zu dem, wie er das Tor erzielt hat. Ich habe nicht nachgedacht. Genau. Das ist dann in solchen Situationen vielleicht mal so. Und dann sagt man sowas. Natürlich muss man das nicht öffentlich äußern, weil das hat jeder gesehen. Der Trainer wird es zu 1000%iger Sicherheit ansprechen, weil wenn du es nicht ansprichst, dann ist das ein ganz schlechtes Signal. Das musst du ansprechen. Da musst du ihm auch klar machen, das nächste Mal kostet dich das was. Ich würde ihn jetzt schon was zahlen lassen für diese Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das darf sich nicht wiederholen, schon gar nicht mit so einem schrecklichen Abschluss dann hinterher. Auf der anderen Seite hat er es natürlich dann, aber da kommen wir noch zu, auch wieder halbwegs gut wettgemacht, indem er dann vor dem dann doch 2-1 oder 1-2 nicht egoistisch war, sondern gesehen hat, nee, pass auf, da gebe ich jetzt lieber ab. Aber trotzdem, diese Aktion darf sich nicht wiederholen und Füllkrug muss das aber auch nicht so sagen. Also nicht im Fernsehen. In der Kabine gerne. Da kann er mal sagen, was bist du für ein egoistisches Arschloch, aber nicht im Fernsehen.
Gut. Sehe ich genauso. Voll und ganz genauso. Du hast es angesprochen.
Aber so ist Fülle.
So ist Fülle. Wissen wir ja auch. Auch dafür, gut, jetzt war er der Held des Tages, da muss man vielleicht sowas dann auch nicht machen, aber auch dafür darf es gerne, einen halben Tausender einer Mannschaftskasse geben oder so, für solche Aussagen. Aber das, ich weiß nicht, wie es in der Mannschaft geregelt ist, wie solche Sachen öffentliche Kritik an Mitspielern gehandhabt werden, aber es wäre nicht das erste Mal, wenn dafür Fußballer das Portemonnaie nochmal ein bisschen aufmachen müssen. Aber
gut. Ja, wäre auch richtig, weil das natürlich Gift ist für die Stimmung in der Mannschaft.
Genau. Es ist halt Fülle, ne? Du hast es ja auch versucht, irgendwie deutlich zu machen. 6 Minuten später war es dann so. Und da, Tobi, das ist was ich so grundsätzlich nicht verstehe, nicht bei Hannover, sondern in dem Fall bei Augsburg. Die haben doch gemerkt, dass wir mehr vom Spiel haben und dass wir gerade mit diesen Pässen durch die Schnittstelle da relativ zügig relativ viel Raum über spielen und dann haben wir 6 Minuten später die gleiche Situation. Da muss man dann auch mal Augsburg in irgendeiner Form kritisieren, dass die das Spiel nicht vernünftig gelesen bzw. nicht geschnallt haben, was da die letzte Viertelstunde oder letzte 10 Minuten passiert ist in dem Spiel.
Wobei man natürlich sagen muss, das war schon ein Zufallsprodukt. Salif Sané holzt diesen Ball einfach nur nach vorne. Und gut, wenn du mit 2 Stürmern spielst, kannst du immer davon ausgehen, irgendeiner turnt da rum. Aber das war jetzt kein gezielter Pass.
Wirklich nicht?
Bitte?
Wirklich nicht?
Er guckt nicht hoch. Ich denke, nein.
Wirklich
also, nicht? Also er konzentriert sich auf den... Ja, jetzt ist Sané auch kein Fußballgott. Also... natürlich, nochmal, du spielst mit 2 Stürmern, deswegen weißt du, da vorne ist schon einer. Aber das war jetzt nichts komplett Gezieltes, da bin ich doch der Meinung. Der hat den einfach rausgeholzt. Der kam aber auch super, aber trotzdem war das... Also wie gesagt, du spielst mit 2 Stürmern, dann ist da vorne jemand, dann ist es natürlich doch irgendwie gewollt, wenn du willst ihn ja nicht dem Gegenspieler zuspielen, aber es war jetzt nicht der super Sahne-Pass von Salif Sané, sondern das war für mich ein Befreiungsschlag, den dann Jonatas mit dem Kopf gut weiterleitet.
Ja, also
weil er ihn gar nicht verarbeitet kriegt sonst. Da ist die Zeit ja. Also der ist ja, der schlägt ihn ja sehr hoch raus. Er springt auch hoch ab. Ja. Bis du den kontrolliert hast, ist der Gegenspieler ja schon da. Das heißt, da war Jonatas gedankenschnell, hat gesehen, Fülle startet und hat den Kopf weitergelegt in Lauf. Wunderbar.
Ja, ich weiß es nicht. Also
einfach Absicht.
Ich habe es mir 5 bis 12 Mal angeguckt, diesen Befreiungsschlag oder diesen Pass, was auch immer von Sané. Also ich glaube, er wusste natürlich nicht genau, wer da wo steht. Und da war natürlich auch viel Glück dabei, dass der Ball genau da landet, wo er landet. Aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass er zumindest wusste, was er da tut.
Doch, ich würde hoffen. Das würde ich bei jeder Aktion hoffen.
Ja, Sané ist ja nun öfter auch mal. Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also
würde mich interessieren, was die Leser. Die Leser können doch gerne mal auch
Hörer,
auf Facebook, auf Twitter.
Leser.
Entschuldigung, ich bin ganz in meinem Medium. Also die Hörer können doch gerne dann auch mal unter den Post, die du da machen wirst zu der Sendung, mal ihre Meinung dort schreiben, ob jetzt gewollt oder glücklich
oder eine Mischung.
Oder auch eine Mischung, genau.
Bei Twitter @HannoverLiebtMSR, bei Hannover das E weglassen, und bei Facebook findet ihr uns unter facebook.com/HannoverLiebtMSR, so wie man spricht. Ihr solltet uns dort auch folgen, gerade auf Facebook. Tobi, ich bin sehr enttäuscht, wie wenig Follower wir auf Facebook haben. Ja, also wirklich sehr, sehr enttäuscht. Twitter scheint da...
Wie viel sind es denn?
Keine Ahnung, müssen die Leute nachgucken. Und wenn sie nachgeguckt haben, können sie auf Gefällt mir klicken.
Dann bitte gleich auch Gefällt mir, ne?
Ja, das wäre super. Also ihr verpasst da noch
nichts. Das kann ja nicht gehen, dass da irgendjemand da nicht das nicht liked. Das glaube ich ja gar nicht.
Doch, es ist so. Also auf Twitter bin ich sehr zufrieden. Da haben wir eine schöne Anzahl an Followern. Das geht natürlich auch immer mehr, aber im Vergleich zu Facebook ist das sehr angenehm. Facebook bin ich tief enttäuscht. Ich weine jeden Abend in mein Kissen. So, genug der Werbung.
Bitte, das geht auch so nicht. Ja. Selbst wenn die Leute sagen, ja, aber mir gefällt ja auch nicht jede Sendung, der ist doch scheißegal. Du willst aber trotzdem wissen, dass es eine Sendung gibt und wenn du dich schon drüber aufregen möchtest. Und das kannst du nur, wenn du mal likest. Also.
Und unter Facebook ist es immer schön gebündelt, wenn er irgendwelche Kommentare gibt, könnt ihr aufeinander antworten. Also, guckt mal rein, facebook.com/HannoverLiebtMSR, und da seht ihr dann auch, wenn wir in dieser Woche die zweite Sendung raushauen. Denn Mittwoch gegen Wolfsburg. Und danach machen wir auch noch eine Sendung. So, aber das Spiel war ja, also ne, du hast es gesagt, Kopfball von Jonathas auf Fülle, und dann Fülle sagt, er hat nicht nachgedacht, nehme ich ihm komplett ab. Er holzt das Ding einfach aufs lange Tor rein. Bombending, fantastisch.
Das war aber genau richtig. Nicht nachzudenken, einfach alles, was du hast in diesen Schuss, und das war ein super Schuss, da muss man das ehrlich sagen. Und das kann Fülle, das kann er dann wirklich, und das war doch wohl genial. Und bitte, er ist der einzige aktuelle Bundesliga-Profi, der sowohl in der ersten als auch in der zweiten und in der dritten und in der Regionalliga sogar und im DFB-Pokal schon einen Doppelpack gemacht hat in einem Spiel.
Was du alles weißt,
Tobi, also, das ist Superstar.
Ja.
Elf des Tages bei der Sportschau, also super.
Ja.
Was habe ich über ihn geschimpft? Tut mir leid, Fülle. Wenn es aber nötig war, mache ich es jederzeit wieder.
Ja, von mir aus kann ja auch immer zur Halbzeit kommen. Wenn er dann zwei Tore macht, kann er gerne 45 Minuten lang sich beim Warmmachen irgendwie, keine Ahnung.
Also der ist wirklich wertvoller von der Bank, behaupte ich jetzt mal.
Ja, ich glaube auch. Und ich würde auch genau so, wie wir jetzt angefangen haben, zumindest was vorne rum angeht, Karaman meinetwegen auch, oder für Notfall auch Klaus. Aber Bebu, der kam mir irgendwie, wurde der mir zu wenig erwähnt. Ich fand, das war der, auch wegen der Balleroberung vom 1:1 und, vom 1:1 nicht, sondern vor der vergebenen Chance, von Jonathas. Und auch sonst war das einer, der hat viel gemacht. Ich hoffe, den sehen wir am Mittwoch dann direkt nochmal wieder.
Ich gehe davon aus.
Ja, ich eigentlich auch. Also wenn er jetzt nicht irgendwie angeschlagen ist, man weiß ja nie. Ja, Tobi, am Ende 2:1 gewonnen, Platz 6, 15 Punkte. Ich habe es schon getwittert. So viel hatten wir am 23. Spieltag in der Abstiegssaison. 15 Punkte diesmal nach 9.
Ach, schon gut. Was man noch dazu sagen muss, warum hatten wir so wenig Punkte erst nach 23 Spieltagen? Weil wir ewig nicht gewonnen hatten. Ja. Wir haben mal eine Klatsche nach der anderen gekriegt. Also wir sind mit 15, glaube ich, in die Winterpause
14, gegangen. 14. Mit 14 in die Winterpause, 5 Niederlagen unter Thomas Schaaf, und dann war es, glaube ich, 4:0 gegen die TSG aus Hoffenheim, die uns dann die Punkte 15, 16, 17 gebracht haben am 23. Spieltag. Das ist Wahnsinn. Jetzt haben wir sie schon nach 9. Du hast es vorhin angesprochen, die Gegner werden nicht leichter. Wir wollen gar nicht.
Stopp kurz bitte. Wir haben auch noch einen Sieg in Stuttgart.
Wo? Wann?
In der Rückrunde, unter Thomas Schaaf.
Aber nicht vor dem 23. Spieltag. Schweigen.
Ja, das will ich jetzt nicht widersprechen. Ich weiß nur, dass er einen Sieg hatte, und das war Stuttgart.
Jetzt müssen wir es nachgucken.
Mehr hatte er nicht.
Haben wir nicht gegen Hoffenheim? Ach nee, das war in der Hinrunde gegen Hoffenheim, ne? So, ich gucke jetzt
das
nach.
Das war nicht Hoffenheim, das war Ingolstadt.
Ach, Ingolstadt, 14. Spieler, ja genau, so schließt sich. Und dann kam der 18. Spieler, das war das Heimspiel gegen Darmstadt, 2:1 verloren, 3:0 in Leverkusen verloren, da war ich, das war ganz fürchterlich, zu Hause 1:0 gegen Mainz verloren, in Dortmund 1:0 verloren, zu Hause gegen Augsburg 1:0 verloren, dann gewinnst du 2:1 gegen Stuttgart am 23. Spieltag.
Und steigst deswegen ab.
Und holst die Punkte 15, 16 und 17.
Und steigst deswegen ab. Und deswegen sag ich ja, wir sind dann mit 15 Punkten, müssen wir dann ja in die...
Nee, 14. 14 Punkte, egal. Jetzt haben wir so viel über damals gesprochen. Wir wollen ja überhaupt nicht über Abstiegssaison sprechen, sondern über diese. Und wir wollen auch gar nicht jetzt drüber sprechen, welche Bundesliga-Gegner auf uns warten. Du hast es vorhin schon leicht angedeutet. Dortmund, Leipzig, Bremen, Stuttgart, Bayern. Da kommt ein großer Spaß auf uns zu. Aber erst Pokal. Tobi, Pokal in so einer Saison. Du bist Aufsteiger. Deine grundsätzliche Einschätzung dazu, ist das was, wo man so eine Welle reiten kann, die man dann vielleicht auch so gerne so weit reiten sollte, wie man möchte? Oder ist das Spiel am Samstag gegen Dortmund viel wichtiger und man kann gegen Wolfsburg ja auch mal ein, zwei Spieler vielleicht schonen, ein bisschen Luft geben, wie auch immer?
Also ist eine gemeine Frage.
Ja, natürlich.
Weil, ja.
Nein, geht nur um deine persönliche Empfindung. Wie der Trainer es am Ende macht, ist eine andere.
Gut, ich möchte immer gewinnen. Also ich würde das nicht machen, dass wir in Wolfsburg Spieler schonen. Es ist, auch wenn wir da nicht hinwollen, es ist immer der kürzeste Weg nach Europa, allein schon finanziell gesehen, ist es wichtig. Ich habe gelesen, dass unser Clubpräsident das ähnlich sieht.
Ja.
Der wieder mal von alternativlos sprach. Ich musste wirklich schmunzeln. Das ist echt Wahnsinn, davon alternativlos zu sprechen. Oder dass es gibt keine Alternative zu einem Sieg in Wolfsburg. Ich glaube, so hat er es gesagt. Um das Geld dann auch zu haben. Boah, er wollte es doch investieren. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Also, ich möchte da auch gewinnen. Ich denke, dass das auch okay ist und dass du auch auf dieser Welle reiten solltest. Pokal macht immer Spaß irgendwie. Und in Wolfsburg, also ist jetzt auch nicht die Übermannschaft der VfL. Ja, und wir haben bei unserem ersten Besuch ja immer einen Punkt mitgenommen. Wäre okay für mich jetzt auch nach 90 Minuten um einen Elfmeterschießen, dann machen wir es dann klar.
Oh, das tut aber natürlich dann auch weh, kräftemäßig, wenn du da 120 gehen musst. Ah, und dann Elfmeterschießen, dann sehe ich schon, wie das Sané irgendwelche wahnsinnigen Sachen machen und so.
Dann machen wir es halt doch vorher. Ist okay, ich brauche keinen Elfmeterschießen, also ich kann es auch gerne nach 90 Minuten nehmen, aber für mich gibt es zwar eine Alternative zu dem Sieg, aber die möchte ich nicht.
Nee, natürlich gibt es die, also ich meine, nee. Die Alternative ist halt, dass du nicht gewinnst und das fände ich irgendwie...
Aber die gibt es ja nicht, habe ich gesehen.
Genau, es gibt kein Unentschieden und Unentschieden ist ja die große Stärke von Wolfsburg. 1-1 gegen Bremen, 2-2 gegen Bayern, 1-1 gegen Mainz, 2-2 gegen Leverkusen und jetzt 1-1 gegen Hoffenheim. Was, wenn man sich die Gegner anguckt, jetzt auch, ich finde, Bayern, Leverkusen, Hoffenheim, wenn man da dreimal unentschieden spielt, da darf man auch nicht unbedingt ins Taschentuch weinen. Aber klar, wenn du es fünfmal hintereinander machst, ist es dann irgendwie auch 10 Punkte, die du wieder hast liegen lassen. Und das alles ist jetzt unter dem neuen Trainer, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Seitdem Martin Schmidt da ist, sind diese 5 Unentschieden gekommen. Er ist also ungeschlagen. Es ist perfekt, Tobi, für uns. Wir kommen dahin, wir gewinnen und er kriegt seine erste Niederlage.
Ja, sowieso.
Ich glaube, ja.
Ja, natürlich. Natürlich kriegt er seine erste Niederlage. Das ist ganz klar. Wir sind ja auch, also ich meine, wo ich sagen muss, ich habe ein paar Minuten in der ersten Halbzeit gesehen, da stand es aber noch 0-0 zwischen Wolfsburg und Hoffenheim und als ich dann das Zwischenergebnis las, dass die Hoffenheimer führen, konnte ich es überhaupt nicht verstehen, weil ich den VfL als enorm stark empfunden hatte in den Minuten, wo ich es gesehen habe. Und das hat mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Also die haben sich schon verbessert anscheinend unter dem neuen Trainer im Vergleich zu Andres Jonker und von daher wird es vielleicht nicht ganz so die leichte Aufgabe, aber mein Gott, wir brauchen auch keine leichten Aufgaben. Ich hoffe, dass viele 96er mitfahren. Ist ja nicht so weit.
Fährst du auch mit? Sehen wir uns?
Nein. Ich hoffe es, ohne dass ich es selber mache. Leider. Und hoffe es trotzdem. Aber wie gesagt, für mich ist das noch nicht zu Ende da mit dem Pokal. Das nächste Runde Heimspiel, da bin ich ja da.
Nächste Runde Heimspiel, genau, gegen den einzig verbliebenen Drittligisten oder irgendwie sowas. Ah, Träumchen. Wen könnten wir uns denn da hier... Nee, geht ja nicht. Heimspiel gegen Drittligist geht eh nicht. Holstein Kiel, finde ich. Das wäre ein geiles Spiel. Schönes 4-3. Boah. 4-3 nach 60 Minuten.
Und dann
machen
wir ja doch nur Ansgar. Ist ja egal. Jubelt wahrscheinlich sowieso.
Na, gegen Holstein Kiel 4-3 führen und dann machen wir das, was wir vorhin besprochen haben. Czauner schießt immer den Ball im Strafraum ins Aus.
Wundervoll. Ach, das wäre eine Nachricht für die nachfolgenden Generationen.
Fantastisch. Tobi, du musst tippen und da gilt natürlich neben den Glückwünschen zum Geburtstag auch der Glückwunsch zum richtigen Tipp am letzten Wochenende. Du hast gesagt, selbstverständlich. Du hast gesagt, 2-1 gewinnen wir in Augsburg. Ich habe 1-1 getippt, war damit der tatsächlich schlechteste. Tim hatte 3-2 auf Hannover getippt. War jetzt auch nicht so verkehrt, aber dein 2-1 gewinnt natürlich. Jetzt Pokal in Wolfsburg. Ich tippe es in meine fantastische Excel-Tabelle ein, die ich gar nicht besitze. Tobi tippt. Ja, schieß los.
Wir tippen ja nach 90, ne?
Nee, tipp mal durch. Tipp mal, wie das am Ende ist. Keine Unentschieden.
Wir gewinnen, das sage ich schon mal.
Das ist gut.
2-1. Nach Verlängerung. Nee, ist egal. Nee, 2-1. Ich sage immer nur 2-1.
2-1 ohne Nachverlängerung.
Na, weil das, da, ja, 2-1 nach 90.
2-1 nach 90, das ist doch super. Ich glaube, ich bin ganz gut gefahren mit meinen 1-1, zumindest war das nie weit weg von dem, was tatsächlich passiert ist. Es geht 1-1 nach 90 aus und dann muss ich mir jetzt natürlich meine Gedanken machen, wie wir das Ding nach Hause schaukeln. Und dann verlieren wir 3-1 nach Verlängerung. So, das ist meine Ansage.
Das wäre natürlich aber auch ärgerlich.
Das musst du dann Scheiß wegstecken, ne? Ja. Er vorhin 120 Minuten gelaufen, trotzdem verloren, ja, nicht weiter. Trotzdem
verloren.
Ja. Das Gute ist,
man hat noch alles versucht und dann kurz vor Schluss das 1-3 gekriegt oder das 3-1 kassiert.
Ja, so, genau sowas habe ich irgendwie gerade vor Augen. Mein Zug fährt so spät, also die können von mir aus auch zwei Verlängerungen spielen, von daher bin ich für alles zu haben.
Ach, du fährst Zug?
Ja, ich fahr Zug, klar. Was denkst du denn?
Ich hatte nie gute Erfahrungen in Zugfahrten nach Wolfsburg.
Niemand hat gute Erfahrungen mit Zugfahrten,
ja, also, nach Wolfsburg. Ich habe dir das abgewöhnt, weil ich das wirklich, ich hatte da schon echt Begegnungen, die nicht schön sind. Also das Wolfsburg ist mit das Schlimmste, muss ich sagen. Als 96-Fan jetzt. So ist es okay, aber als, oder wahrscheinlich für jeden Gastverein, aber als 96-Fan dann den Weg vom Bahnhof zum Stadion hin und dann vor allem noch zurück, ist immer unangenehm.
Ja, wir fahren aber, also es gab ja zumindest im Ligaspiel gab es Alkoholverbot in den Regionalexpressen. Expressen, ja, in den Regionalzügen. Und wir fahren ICE. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Dann ist natürlich eine ganz andere Nummer.
Ne, finde ich auch. Ich glaube, das wird ganz
gut. Wobei der Weg zum Stadion bleibt der gleiche.
Der Weg zum Stadion bleibt der gleiche, aber wir sind ja in schwarzen Jacken ohne Gesänge.
Ja, das ist das Gute. Wenn du, weil ich habe meist den Sonder oder einen, es gab ja immer Sonderzug, kann man ja gar nicht sagen, das sind ja regelmäßige Züge, die da fahren. Aber ich habe meist an den Zug genommen, wo dann viele drin waren und das war immer eine schlechte, ganz schlechte
Entscheidung. Ja, das stimmt. Da kann ich auch selten gute Sachen, aber parken ist halt auch kacke, weil dann musst du da in diesem Outlet Center parken oder irgendwo am Arsch der Heide und so. Ah, nee. Wir fahren Zug und ich glaube, das wird witzig. Wir spielen auch schon 18:30, da ist ja fast noch hell. Das ist noch hell. Super, ne? 18:30, ja, kommt ungefähr hin. Ich freue mich. Also allen voran auf Mittwoch. Ich freue mich aber auch, dass das heute so wunderbar geklappt hat. Und
ich freue mich
auch. Wir müssen das nochmal erinnern, ne? Also facebook.com/hannoverliebtmsr. Und ihr müsst auf, wer ist das? Abonnieren, liken, folgen. Müsst ihr alles klicken, sonst sind wir ganz traurig.
Müssen. Das ist ganz richtig, was du sagst.
Müssen. Tobi hat das jetzt angekündigt und dann ist es auch ein Müssen. Tobi, dir
wir
vielen Dank.
Wir überprüfen das, ne?
Wir überprüfen das bei jedem Einzelnen. Tobi, dir vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Vielleicht hören wir uns diese Woche nochmal wieder, aber die Hörer hören uns auf jeden Fall nochmal diese Woche. Donnerstag oder Freitag. Klären wir noch. Bis dahin. Tschüss.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.